Wir sind bei Vers 2. Nachdem wir von der Voraussetzung sprachen, jetzt die Schlussfolgerung. Wie werden wir, solche, die der Sünde starben, noch in ihr leben? Paulus schlussfolgert, einerseits hält er es fast für eine Unmöglichkeit, etwas Unvorstellbares, weiter in der Sünde zu leben. Wie werden wir noch in ihr leben, hört sich, wie wenn er sagen wollte, das geht doch nicht, es ist unmöglich. Und doch ist es möglich. Deshalb auch die andere Seite. Andererseits enthält die Frage eine äußerst starke Verpflichtung. Fragt er, wie sollten wir noch in ihr leben, dann kann das eine Verpflichtung sein. Das heißt, wir sollten es nicht tun. Mit einer solchen Frage kann man beides zum Ausdruck bringen. Und beide Gedanken sind auch Argument gegen ein Leben in Sünde. Wir sollten uns vorstellen, im Grunde ist das eine Unmöglichkeit. Und geschieht das Leben in der Sünde zu lange, muss man damit rechnen, dass er kein Christ ist. So spricht die Bibel in Epheser 5, im ersten Johannesbrief, in Johannes 15. Aber das verpflichtet ebenfalls, wenn wir der Sünde starben, dann sollten wir, weil wir selbst ja nicht gestorben sind, sondern es handelt sich um ein juristisches Mitgestorbensein mit Christus, und doch liegt etwas dazwischen. Es ist nicht nur, und dies ist jetzt für die Dogmatiker, forensisch zu betrachten. Die evangelische Theologie kam zu stark von dieser Ecke her und betrachtet unsere Versöhnung mit Gott zu stark als etwas Juristisches und hatte aus dem Auge verloren, was Luther selbst erlebt hatte, wovon wir auch in der Einleitung heute Morgen hörten, was auch Wesley erlebt. Das heißt, einerseits, wenn Christus für uns starb am Kreuz, starben wir alle dann. 2. Korinther 5, 14 und 15. Starb einer für alle, so schlussfolgern wir, alle starben. Das ist Juristik. Aber das ist nicht das Einzige, das stattfand. Das Kreuz ist nicht das Einzige, der einzige Beitrag zu unserer Rettung, sondern etwas geschieht mit unserer Begegnung mit dem Evangelium, mit dem Glauben an das Evangelium, mit dem Annehmen des Evangeliums. Man nimmt nicht nur eine Lehre an oder wird getauft, sondern es geschieht etwas. Wenn man glaubt, tut Gott etwas. Doch das wird vorausgesetzt. Wenn wir also mit Christus starben, dann kam das Kreuz in mein Leben hinein. Und in meinem Leben ist ein Strich gezogen worden. Und ich darf mit der Sünde nichts mehr zu tun haben. Das verpflichtet also. Zweites Argument. Wir wurden getauft. Verse 3 und 4. Oder seid ihr in Unkenntnis dessen, dass so viele von uns, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft wurden? Wir wurden also mitbegraben mit ihm durch die Taufe auf den Tod. Damit, gleich wie Christus von den Toten auferweckt wurde, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen des Lebens wandelten. Von welcher Taufe ist hier die Rede? Der geistlichen oder der sichtbaren? Entweder es ist eine unsichtbare oder es ist eine sichtbare. Die Formulierung deutet ein verantwortungsvolles Handeln an. Seid ihr in Unkenntnis dessen, dass so viele von uns, die wir auf Christus getauft wurden und so weiter, also die ganze Formulierung deutet ein verantwortungsvolles Handeln an. Paulus sagt gleichsam, so und so habt ihr gehandelt, das verpflichtet aber, wenn dies, dann das. Seid ihr euch im Klaren darüber, dass das Folgen hat, ethische Folgen. In der geistlichen Taufe handelt aber nur Gott, nicht wir. Es ist also nicht ein für uns verantwortliches Handeln. Es ist ein Handeln Gottes an uns. Dass dieses Handeln unser Handeln voraussetzt, ist klar. Aber wir sprechen jetzt nicht von unserem Handeln, sondern wir sprechen von der Taufe. Und wenn dies eine geistliche Taufe ist, dann handelt es sich nur um ein Handeln Gottes. Denn nur Gott tauft geistlich. Er, heißt es in 1. Korinther 1, Vers 30, hat uns in Christus versetzt. Von ihm ist es, dass wir in Christus sind. Also werden wir hier nicht ein geistliches Taufen annehmen dürfen, weil es sich hier um ein Handeln handelt, das wofür der Mensch verantwortlich ist, nicht nur Gott. Es wird sich also um die sichtbare Taufe handeln. Und der Text wird auch so bedeutend sinnvoller. Wie ist nun der Taufbezug aufzufassen? Woraufhin wurde man sichtbar getauft? Die griechische Präposition spricht von einer Richtung, hin. Was ist die Richtung? Geht sie nach vorn, geht sie nach hinten? Welche Richtung wird hier angegeben? In welche Richtung wurde man getauft? Hinein? Ist das die Antwort? Wurde man in etwas hineingetauft oder in jemanden? Oder wurde man jetzt explizit, ausdrücklich, in Christus getauft? Bei der Wassertaufe? In Christus hinein wird man durch Gott getauft, nicht durch Wasser. Wer in Wasser getauft wird, wird von Menschen getauft. Würde man dann in Christus hineingetauft, dann hätte ein Mensch uns in Christus hineingetauft. Aber das geht nicht. In Christus tauft Gott, nicht ein Mensch, der in Wasser tauft. Auch heißt es, dass wir durch Glauben in Christus hineinkamen. Und Glaube ist etwas, das die Taufe voraussetzt. Das heißt, zuerst Glaube, dann Taufe. Mit anderen Worten, mit der Taufe kommt man also nicht in Christus hinein. Das muss vorangegangen sein. Eine andere Variante, was diese Richtung betrifft, ist diese in den Tod. Moment einmal. In den Tod wird man getauft, wenn man zu lange unter Wasser bleibt. Ich denke, wir denken nicht genug. Auch der Übersetzer denkt nicht genug. Das habe ich zur Genüge gemerkt beim Übersetzen und beim Lesen anderer Übersetzungen. Es geht jetzt inzwischen auf 80 zu. Einiges habe ich inzwischen gelesen gehabt. Ja. Und wenn man selbst übersetzt, merkt man, wie andere übersetzen. Ich merke, dass ich nicht genügend denke. Und ich kann gut verstehen, dass auch andere nicht immer genügend denken. Ja. Und jetzt sind wir auch in einer Freizeit des Bibelbundes und Bibelbündner oder Bündler, was immer Sie haben wollen, ja, sollten denkende Menschen sein. Zudem sind wir auf einer Bibelschule. Und dort soll ganz bestimmt gedacht werden, nicht wahr? Also lernen wir es spätestens heute Morgen. Soll man hier das griechische eis mit in den Tod übersetzen? Aber der wird doch vorausgesetzt. Denn eine Taufe ist ja ein Bestatten. Und Bestatten, auch heute noch, in unseren Zonen wenigstens, geschieht mit Gestorbenen. Ja. Lebende sollten nicht bestattet werden. Also man wird nicht in den Tod getauft, sondern in Wasser. Eine sichtbare Taufe hat mit einem sichtbaren Element zu tun. Getauft wird in Wasser. Eine bessere Lösung für die Übersetzung ist also, dass die sehr gute deutsche Lösung, im Englischen ist es schwerer. Aber im Deutschen kann man sehr gut übersetzen, auf. Mit anderen Worten, die Richtung geht nach hinten, nicht nach vorn. Das heißt, bei der Taufe ist es nicht zu etwas, sondern auf etwas hin. Das könnte man jetzt so etwas ausführlicher besprechen. Es soll ein Text genügen, die Apostelgeschichte 19, Vers 3, wo wir dieselbe Formulierung haben, dieselbe Präposition. Da fragt Paulus diese Johannesjünger, er sagte zu ihnen, worauf, nicht worin oder wohinein, sondern worauf wurdet ihr in dem Fall getauft? Sie sagten, wieder es, auf die Taufe des Johannes. Das muss die Übersetzung sein. Es kann nicht sein, in die Taufe des Johannes. Das macht keinen Sinn. Ja? Also im Blick auf eine Taufe, die jemand schon praktizierte vor einigen Jahren. Jetzt schon einige Jahre her. Wir setzen diese Praxis fort, sagen die Jünger gleichsam. So wie Johannes dort taufte, so sind wir getauft. Auf jene Taufe hin sind wir getauft. Und wenn dies die richtige Übersetzung ist, dann wird der ganze Text sinnvoll. Das heißt, Paulus kann jetzt appellieren an ein Handeln, das römische Christen vollzogen haben. Schaut einmal, ihr Christen in Rom, wenn alles normal richtig zugegangen ist, dann seid ihr getauft. Aber woraufhin wurdet ihr getauft? Warum? Jede Taufe hat vier Dinge. Oder es gibt viererlei. Jemand wird getauft, das ist der Täufling. Jemand tauft, das ist der Täufer. Es wird in etwas getauft, das ist das Taufelement. Und es wird aus einem Grunde getauft. Das heißt, geht es jetzt um ein Samstagbad oder tägliches Bad oder worum geht es? Nein, hier geht es um etwas Einmaliges. Es geht um einen Taufbezug auf Christi Tod hin. Weil ich glaube, Christus starb für mich und er wurde begraben, lasse ich mich jetzt, in diesem Fall in Wasser, das ist dann einfacher zu vollziehen, man tauft dann in Wasser, darf wieder gleich hochkommen und so ist ein Bild vollzogen worden. Und damit sage ich aus, dass damals, als Christus starb und begraben wurde, Herbert Janssen starb und begraben wurde. Also, sagt Paulus, wenn das geschehen ist, was hast du denn noch mit der Sünde zu tun? Denn Christus nahm alle Sünde auf sich. Und die hat er ins Grab getragen. Und du willst jetzt die neu hervorholen? Ist das, was die Gnade des Evangeliums, das ich verkündige, lehrt? Er könnte sagen, lest noch einmal den letzten Vers dieses ersten Teils oder dieses Teils des Römerbriefes. Also, wir wurden getauft. Wie ist nun das ist der Taufbezug auf Christus hin. Jetzt der Taufvorgang in Vers 4. Wie ist er aufzufassen? Wir wurden also mitbegraben mit ihm durch die Taufe auf den Tod, damit, gleich wie Christus von den Toten auferweckt wurde, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen des Lebens wandeln sollten oder wandelten. Drei Antworten auf die Frage, wie ist der Taufvorgang von Vers 4 aufzufassen? Erstens, als ein Begrabenwerden. Begrabenwerden geschieht nach dem Tod. Das Begrabenwerden, die Taufe, setzt also das Gestorbensein voraus. Setzt Christi Tod voraus, setzt mein mit Christus Gestorbensein voraus. Wir starben mit Christus. Und das wird in der Taufe geschildert. Es ist ein Begrabenwerden. Und das bedeutet auch, dass ich und meine Sünde, mein früheres Handeln, von der Oberfläche, von der sichtbaren Welt verschwunden ist. Das ist jetzt passé. Zweitens, der Taufvorgang ist als ein Mitbegrabenwerden aufzufassen. In der Taufe geschieht also ein Hinweis auf Christi Begräbnis. Ich tue das also im Zeichen dessen, dass ich persönlich ein Nachfolger Jesu bin. Seine Geschichte wird zu meiner Geschichte. Und drittens, Der Taufvorgang wird hier in diesem Vers als eine Verpflichtung aufgefasst. Wir wurden mitbegraben mit ihm, damit, das ist jetzt, damit gleich wie Christus von den Toten auferweckt wurde durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen des Lebens wandelten. Nicht in einem Sterben, denn Sünde führt zu Tod, sondern in einem Leben, in einem neuen des Lebens. Also in einem lebenden Leben sollten wir leben. Und zwar mit Christus. Dritter Grund. Entschuldigung, vierter. Entschuldigen Sie, doch drittes Argument, ja. Drittes Argument, dass wir nicht in der Sünde leben dürfen. Wir wurden verwachsen, Vers 5. Denn wenn wir Zusammengewachsene, das ist besser als verwachsen, wenn wir Zusammengewachsene geworden sind, und jetzt wird's schwierig, denn im Grundtext haben wir keine Präposition, aber wir brauchen eine im Deutschen. Und jetzt ist die Frage, wie sollen wir hier übersetzen? Welche Präposition soll jetzt heran? In der Ähnlichkeit oder durch die Ähnlichkeit oder zur Ähnlichkeit? In der Ähnlichkeit ist der Gedanke, aber um das plastisch zu machen, ist zur wahrscheinlich das Beste. Zusammengewachsene geworden sind zur Ähnlichkeit seines Todes, werden wir sie, das heißt Zusammengewachsene, aber bestimmt auch sein in der Ähnlichkeit, also der Auferstehung. Dieser Vers ist etwas schwer zu verstehen. Oft wird er als Fortsetzung einer Besprechung der Taufe aufgefasst. Wir haben in Vers 5 die Voraussetzung für die Taufe. Wir haben in Vers 5 ein drittes Argument, warum wir nicht in der Sünde zu leben haben. Erstens, wir starben mit Christus. Zweitens, wir haben das Bekenntnis abgelegt. Wir wurden getauft und wir haben uns verpflichtet, anders zu leben mit der Taufe, mit diesem Zeichen. Und drittens, wir wurden zusammengewachsene. Da haben wir das Zweite, das an uns geschehen ist oder mit uns. Das Erste am Kreuz, dort starben wir, dort wurden wir gekreuzigt. Und das Zweite geschah in meiner Biografie, in meinem Leben. Gott kam in mein Leben hinein und vollzog hier eine Wandlung. Meine persönliche Heilswende hat zwei Seiten oder zwei Handlungen. Die eine Handlung ist meine Handlung, meine Reaktion auf sein Werben. Und die andere Handlung ist Gottes Handeln. Meine Handlung heißt Umkehr, die besteht aus Abkehr und Hinkehr, das heißt Buße und Glauben. Sein Handeln heißt Neumachen, manchmal kurz mit Wiedergeburt wiedergegeben, aber das ist nicht ganz ausreichend genug. Es geschieht mehr als nur, dass wir wiedergeboren wurden, aber das ist eine Bezeichnung, die wir gern gebrauchen. Wir werden geheiligt, wir werden gerechtfertigt, wir werden Kinder Gottes, wir werden erwählt und so weiter und so weiter. Eine lange Liste hat dieses Heilspaket, das Gott uns schenkt. Das Heil kommt in uns und wir werden kommen ins Heil hinein. Wir werden ins Heil versetzt, allerdings nur innerlich. Also, und dieses, in diesem oder zu diesem Heilspaket gehört das Einswerden mit Christus. Und das Bild ist das Zusammengewachsenwerden, das Jesus uns gibt in Johannes 15 und das auch Paulus gebraucht in Römer Kapitel 11. Wir sind in Christus hineingepfropft, wir sind mit ihm verwachsen, wir sind jetzt Zweige am Ölbaum beziehungsweise Reben am Weinstock. Und wenn das geschehen ist, wenn wir zu Christus kamen Und Gott hat uns, 1. Korinther 1, Vers 30, in Christus hineinversetzt, gepfropft, eins mit ihm gemacht. Wir sind jetzt verwachsen mit ihm, wie der Finger mit der Hand. Dann ist Jesu Geschichte meine Geschichte. Sein Tod ist mein Tod. Davon ging er aus. Paulus kommt vom Kreuz her. Vers 2, wir starben mit Christus. Wir sind auf seinen Tod hin getauft, 3 und 4. Und jetzt, Vers 5, wenn das wahr ist, dass Christus für uns starb, und jetzt zweitens, wir sind bei unserer Umkehr, bei unserer Heilswende mit ihm verwachsen, dann sind wir in Bezug auf seinen Tod mit ihm verwachsen. Dann ist sein Tod mein Tod. Dann starb Herbert Janssen dort vor 2000 Jahren am Kreuz auf Golgatha. Aber wenn das der Fall ist, wenn ich ähnlich, Christus ähnlich bin, was seinen Tod betrifft, dann werde ich ihm auch ähnlich sein, was seine Auferstehung betrifft, sein Leben betrifft. Denn Jesus ist nicht im Grabe geblieben. Er ist auferstanden. Bin ich also verwachsen mit Christus? Bin ich nicht nur gestorben mit Christus? Das ist Argument genug. Aber ich liefere ein weiteres Argument, sagt Paulus. Ich bin verwachsen mit ihm, und wenn das der Fall ist, dann bin ich auch mit einem lebendigen Christus verwachsen. Also, und jetzt geht's weiter. Aber dieses Argument steht für sich. Das Ganze ist natürlich eine organische Einheit. Es ist nicht so, wie wenn wir 1 plus 2, 1 plus 1 plus 1 hier denken müssten, sondern es ist eher wie eine Orange, verschiedene Teile in einem Ganzen. Es ist ein Guss von Argument. Wir kommen zu den Versen 6 bis 8 Anfang, hauptsächlich 6 und 7. Ein weiteres Argument. Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt. Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt. Das heißt, die Vergangenheit hat ein Ende genommen. Es ist manches in unserer Vergangenheit, das ist jetzt Gegenwart. Das heißt, die Gegenwart ist dasselbe als die Vergangenheit. Die Vergangenheit setzt sich in der Gegenwart fort. Aber in diesem Fall, sagt Paulus, auf diesem Gebiet ist es anders. Vergangenheit ist Vergangenheit. Gegenwart ist etwas anderes. Irgendwann wurde ein Strich gezogen. Wir wurden mit Christus gekreuzigt. Übrigens, ein kleiner Hinweis, was den Text selbst betrifft. Ein Ausleger sagt, man sollte noch mehr Wert legen auf die griechischen Zeitformen. Und das heißt im Deutschen praktisch jetzt, ohne dass man jetzt auf das Griechische eingeht, man sollte auch im Deutschen meines Erachtens einen Unterschied machen zwischen der Vergangenheitsform und der vollendeten Gegenwartsform. Aber das ist sehr schwer für Schweizer und Süddeutsche. Ja. Südlich vom Main ist es sehr schwer, Deutsch zu sprechen. Entschuldigen Sie bitte. Ja. Ich darf das sagen, weil ich weder nördlich vom Main noch südlich vom Main komme. Ja. Mit einiger Berechtigung darf ich etwas über die deutsche Sprache sagen, weil es meine Muttersprache ist, eben wie auch ihre. Und etwas Deutsch habe ich gelernt, noch nicht so genügend. Aber wir können immer noch mehr lernen, und ich bin dabei. Welchen Unterschied macht es? Manche treue Bibelleser kennen nicht den Unterschied. Aber jetzt darf ich einmal etwas vom Griechischen nehmen und ins Deutsche mit hineinnehmen. Denn das Deutsche ist nicht ganz unverwandt an dieser Stelle mit dem Griechischen. Wenn ich sage, ich starb, dann ist das reine Vergangenheitsform. Das ist etwas, das in der Vergangenheit geschah. Und das ist erledigt. Aber wenn ich sage, ich bin gestorben, ist das nicht nur Vergangenheit, sondern mit der vollendeten Gegenwartsform, und manche wissen nicht, dass es vollendete Gegenwartsform ist, zu meinem Überraschen habe ich festgestellt, dass es die Auffassung gibt, dass die vollendete Gegenwartsform stärker wäre als die Vergangenheitsform. Ja? Das ist, weil man sich daran gewöhnt hat. Übrigens, die Vergangenheitsform gibt es nicht im Schweizerdeutsch. Das wissen Sie, ja? Im Dialekt, wo man vom Hier und Jetzt spricht. Der Dialekt ist die Art von Sprache, die mit dem heutigen Leben zu tun hat. Das ist Gegenwart. Ja? Da gibt es weder Zukunft noch Vergangenheit. Alles ist Gegenwart. Da laden Sie jemanden ein und Sie fragen noch, kontrollieren, kommen Sie jetzt Dienstag oder Mittwoch? Das ist Gegenwartsform, nicht Zukunft. Aber Sie gebrauchen die Gegenwartsform für die Zukunft. Ja? Also jetzt zurück. Vollende die Gegenwartsform. Ich bin gestorben, will sagen, dass ich starb, hat eine Bedeutung für die Gegenwart. Und diese haben wir in Vers 5 übrigens. Noch einmal Vers 5. Denn wenn wir Zusammengewachsene geworden sind, ich wurde, meine Bekehrung liegt nun einige Jahre her, zurück, aber das hat Bedeutung für heute. Ich bin heute ein Verwachsener mit Christus, weil ich damals einer wurde. Ich wurde ein Verwachsener. Also beides muss beachtet werden. In Vers 2 übrigens nicht, wir sind gestorben der Sünde, sondern wir starben der Sünde. Das ist passé. Ja? Also es lohnt sich, diese Unterschiede zu machen. Noch einmal Vers 6. Von diesem Kenntnis nehmend, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde. Vergangenheitsform. Wann? Am Kreuz. Am Kreuz. Am Kreuz auf Golgatha. Soll ich es noch einmal sagen? Unsere Kreuzigung geschah mit Christi Kreuzigung. Nicht heute. Wir kreuzigen uns nicht. Man wird gekreuzigt. Ein elender Tod, aber wird von Menschen vollzogen. Christus starb diesen Tod. Und er nahm mich mit hinein. Und ich starb, wurde gekreuzigt mit Christus. Was ist der alte Mensch? Der Mensch, der ich war. Es gibt der Begriff alt und neu, was den Menschen betrifft, wird an vier Stellen gebraucht. Es gibt in einem gewissen Sinne vier alte Menschen und vier neue Menschen. Der alte Mensch einmal ist Adam, der Erste der ersten Menschheit. Und der neue Mensch ist in dieser Hinsicht Jesus Christus, der Erste der neuen Menschheit. Der alte Mensch ist Herbert Janssen als Mitglied der alten Menschheit. Also die alte Menschheit ist ein alter Mensch. Und die neue Menschheit, die Jesus ins Leben ruft, ist ein neuer Mensch. Ein neuer Mensch. Epheser 2. Der neue Mensch, die neue Menschheit wird geschaffen. Und neuer Mensch ist auch die neue Lebensweise, die Art und Weise, die ich lebe. Und mein alter Mensch ist meine alte Lebensweise, ich bin es ja, der so lebte. Und ich bin imstande, setzt Paulus voraus, heute noch so zu leben wie damals. Ich sollte es nicht tun. Warum nicht? Weil der Mensch, der ich war, mitgekreuzigt wurde, schon damals vor 2000 Jahren. Wie sollte ich heute dann noch so leben wie früher? Das ist Vergangenheit. Ja. Und das sollte Vergangenheit bleiben. Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, also mit Christus, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei. Aufs Nebengleis gestellt. Fertig. Zum Verrosten. Gut genug. Ja. Der Leib, in dem die Sünde wohnt und der zu gern sündigt, der Leib sollte Vergangenheit sein. Und mein Leib, ob zwar die Sünde noch dort wohnt, aber sollte heute für die Gerechtigkeit gebraucht werden. Und deshalb, und dazu wird Paulus kommen, 6 Vers 13, wird er noch kommen. Dieser Leib sollte jetzt für Jesus gebraucht werden. Damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, damit wir der Sünde nicht länger leibeigenen Dienst zu leisten hätten, Sklavendienst. Ich bin kein Sklave der Sünde, sollte auch keinen Sklavendienst leisten. Denn wer starb, ist gerechtfertigt. Sonderbarer Gebrauch vom Wort Rechtfertigung, ja? Im früheren Schottland hat man so gesprochen. Man hat Rechtfertigung so gebraucht. Da konnte man in der Zeitung lesen, erschossen wurde ein Krimineller, der die Todesstrafe verdient hatte, ich glaube kurz vor Sonnenaufgang. Das war so der Usus. Und dann konnte man in der Tageszeitung dann lesen, in der Morgenzeitung, so und so wurde heute Morgen früh vor Sonnenuntergang gerechtfertigt. Das half ihm natürlich nicht. Aber es half der Gesellschaft. Ja. Das heißt, der Gerechtigkeit des Gesetzes, die Todesstrafe gefordert hatte, wurde Genüge getan. Jetzt war Gerechtigkeit da. Ja? Er war tot. Und Paulus sagt, wer der Sünde gestorben oder wer gestorben ist oder wer starb, der ist gerechtfertigt. Der ist gerecht geworden. Kriegen wir das mit? Ich bin der Sünde gestorben, Vers 2. Und wenn ich gestorben bin, bin ich gerecht geworden. Das heißt, habe nichts mehr mit der Sünde zu tun. Eine andere Seite einmal dieses Themas. Wer starb, ist gerechtfertigt worden von der Sünde. Wenn wir aber zusammen mit Christus starben, das ist zusammen mit Christus geschehen. Und jetzt kommt er mit den Versen 8 bis 10 zum weiteren Argument, warum wir nicht in der Sünde leben sollten. Mit Christus Gestorbene leben mit Christus. Das Leben Jesu verlangt es, dass wir anders leben. Wenn wir aber zusammen mit Christus starben, glauben wir, biblischer Glaube ist die positive Reaktion auf Fakten. Nicht meinen wir oder denken wir, lesen Sie hier nicht deutsch, sondern biblisch. Ja? Glauben wir heißt, wir rechnen mit der Tatsache. Wir glauben Gott. Ja? Und er hat die Tatsache gesagt. Wenn wir mit Christus Gestorbene sind, dann glauben wir, was er sagt, nämlich, dass wir auch zusammen mit ihm leben werden. In dem Wissen, dass Christus von den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der wird nie mehr sterben. Und ist sein Leben mein Leben, seine Geschichte meine Geschichte? Bin ich mit ihm verwachsen? Dann lebe ich mit ihm. Und das verpflichtet. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn als er starb am Kreuz, starb er der Sünde. Diese Sünde hat ihn in den Tod gebracht. Und die ist jetzt weg. Dem Gesetz ist Genüge getan. Jetzt ist Gerechtigkeit da. Die Sünde, die Verschuldung gegenüber dem Gesetz ist weg. Keine Verschuldung mehr. Deshalb auch wir nicht so leben sollten. Starb er der Sünde ein für allemal. Das möchten wir ausrufen. Ein für allemal. Fertig. Nie mehr. Echo in meinem Leben? Nie mehr. Nie mehr. Ich will bereit sein zu sterben. Eher, als dass ich eine Lieblosigkeit begegne. Kann ich das sagen? Oder wie leicht nehme ich die Sünde? Aber sein Leben lebt er für Gott. Und das verpflichtet mich, eine andere Lebensweise zu führen. Das ist das Grundlegende, sehr, sehr tiefgreifende Lehre, die in mein Leben hineinreicht. Jetzt kommt Wegweisendes, nach dem Grundlegenden kommt Wegweisendes im zweiten Teil des sechsten Kapitels, wie der Gerechtfertigte nicht mehr in der Sünde leben muss. 11 bis 23. Drei Teile hat dieser Abschnitt. Vers 11 als Antwort auf die Frage, wie er nicht mehr in der Sünde leben muss, sagt Paulus, er rechnet mit dem, das ist. Er rechnet mit Fakten. Zweitens, 12 und 13 Anfang, er sagt Nein zur Herrschaft der Sünde. Das ist negativ. Nein zur Herrschaft der Sünde. Positiv, 13 Mitte bis Ende des Kapitels. Das ist der größere Teil. Er stellt sich zum Dienst zur Verfügung. Sieg über Sünde geht auch über diesen Weg. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und das ist auch der, nicht nur der Anfang, sondern der beste Weg, Sünde zu pflegen. Aber dient man dem Herrn, dann hat man wenig Zeit für andere Dinge. Das soll absorbieren. Positiv, sich in den Dienst Jesu hineinzuwerfen, ist der Weg zum Sieg. Vers 11 zum Schluss. So auch ihr, so auch ihr. Jetzt sollte man eigentlich die vorhergehenden Verse noch einmal lesen, nicht wahr? So ist es mit euch. Seht euch selbst als solche an, die für die Sünde tot sind. Andererseits als solche, die lebendig sind in Christus Jesus, unserem Herrn. An dieser Stelle muss man Vorsicht üben. Halten wir die zwei Ereignisse, von denen Paulus hier ausgeht in Römer 6, in Gleichgewicht. Er bezieht sich auf beide Ereignisse, Golgatha und meine persönliche Heilswende. Und ich muss vorsichtig sein, wenn ich den Text lese, wovon spricht er jetzt? Ja? Worauf bezieht er sich? Ja? Liest ein Christ diese Verse, ein junger Christ, dann kann er sofort reagieren und sagen, aber ich bin nicht tot. Ja? In der Tat, man ist nicht tot. Und damit wir hier nicht mit falschen Vorstellungen dann aus diesem Raum gehen, will ich kurz sagen, was Paulus hier tut. Er kommt an dieser Stelle mit dem Juristischen. An dieser Stelle ist es ein juristischer Tod. Das heißt, seht euch selbst als solche an, die für die Sünde tot sind, weil Christus für euch starb, und wenn er für euch starb, dann seid ihr damals mit ihm gestorben. Und als solche seht euch jetzt an, betrachtet das. Und dann kommt wieder der junge Christ und sagt, das ist Psychologie. Ich muss also so tun, als ob, das habe ich schon lange getan und es klappt nicht. Ich habe es versucht und es geht nicht. Übrigens versucht man nicht, Sieg zu haben, man hat ihn. Ist das klar? Man versucht nicht, Gott zu gehorchen, man ist ihm gehorsam. Das ist letzter Ernst. Zu viele Christen, meine eigene Tochter hat es gesagt, ich habe es versucht, es geht nicht. Ich könnte es selbst gesagt haben. Aber wir müssen uns korrigieren lassen vom Wort Gottes. Wenn wir glauben, dass Christus für uns starb, glauben wir das, dann bin ich mit Christus gestorben. Und dann bin ich als ein Toter zu betrachten. Dann habe ich mich als einen Toten zu betrachten. Und ich weiß, was gedacht wird. Ich weiß. Aber irgendwie lebt da etwas. Und das wird er in Kapitel 7 beschreiben, zur Genüge. Ja. Aber wir müssen hier etwas von Römer 8 vorwegnehmen. Denn dies ist Lehre, sehr kurz hingestellt. Es dauert sehr lange, darüber zu sprechen. Aus den kurzen Zügen hingestellt. Und deshalb müssen wir etwas ergänzen, weil wir jetzt besprechen, ja? Haltet euch dafür, dass ihr tot seid. Andererseits als solche, die lebendig sind in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich bin nicht nur tot. Ich bin ein Lebender. Und Christus lebt in mir. Und sein Heiliger Geist lebt in mir. Der allmächtige Gott lebt in mir. Jetzt nimmt er Bezug auf meine Begegnung mit Christus, meine Heilswende. Es ist etwas geschehen. Und wenn ich Deshalb keine bloße Psychologie, das heißt so tun als ob, oder ein Mechanismus, ja. Sondern ich darf mit der Tatsache rechnen, geschichtlichen Tatsache, juristisch, Gott rechnet mit seinem Tod, mit dem Tod seines Sohnes, und ich habe mit diesem Tod als Tatsache zu rechnen. Christus starb, das ist Geschichte, Faktum, und ich starb mit ihm, Faktum, und aufgrund dieser Fakten sage ich Nein, und Gott sagt auch Nein. Und da ist die Kraft. Merken Sie es? Sage ich Nein, sage ich Ja zu den Fakten und Nein zur Sünde, dann kommt Gott mit seiner allmächtigen Kraft und es ist möglich, das Nein durchzuziehen. Allerdings, Sie werden leiden. Sind Sie bereit dazu? Römer 8. Ja. Aber jetzt müssen wir wieder eine Pause einsetzen. Diese kurzen Stunden, die man hier auf Beatenberg hat. Ja. Ja. Aber wir beten zum Schluss. Ja. Herr Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist und unsere Sünde auf dich genommen hast. Wir danken dir, Herr, für diese Botschaft, die du deinem treuen Boten Paulus anvertrauen konntest. Wir danken dir, Herr, dass du ihm die Worte in den Mund und in die Feder legtest. Wir danken dir, Herr, dass diese Botschaft, dieses Heil Wirklichkeit werden darf in unserem Leben. O Herr, wir danken dir, dass eine neue Kraft eingezogen ist und wir müssen nicht mehr, nicht nur dürfen wir nicht mehr, wir müssen nicht mehr in der Sünde leben. Wir dürfen wirklich mit dir leben. Halleluja. Amen.